ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich uns über Neuigkeiten aus der Wissenschaft amüsieren. Oder mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft amüsieren. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Es ist, ich muss, warte, Aschbacher Update. War nicht gerade was mit Aschbacher wieder?
Ja, was heißt gerade? Das Problem ist, dass wir, glaube ich, seit Anfang Januar nicht mehr die Wissenschaft aufgenommen haben.
Es ist sehr viel dazwischen gekommen, ja.
Und ich wollte eigentlich zwei Themen habe ich rausgesucht gehabt, damals für die Aufnahme dann irgendwie Ende Januar, erste, die geplant war, wo ich dich beschimpfen wollte, stellvertretend.
Ist nett.
Ja, hatte ich vor, weil einmal wollte ich dich beschimpfen als Berliner und einmal wollte ich dich beschimpfen als Vertreter der Medien, weil ich sowohl mit Berlin als auch mit den Medien Ende Januar sehr, sehr unzufrieden war.
Wieso? Was war denn? Was gab's denn?
Ach, Berlin war, jetzt mittlerweile habe ich mich beruhigt, jetzt ist mir schon egal, aber wir hatten ja Mitte Januar den Auftritt in Berlin und man denkt sich so, Berlin, große Stadt, Weltstadt, Stadt, die niemals schläft, so Berlin, Party. In dem Theater, wo wir waren, hatten wir dann nichts gegessen, beziehungsweise wir wollten vor der Show essen wir nie was oder meistens nicht. Und die hatten da auch kein wirkliches so Catering oder so vorbereitet. Sie haben gemeint, sie können uns irgendwie was von der Pizzeria nebenan holen oder so. Ich dachte, nee, lassen wir, es ist ja Berlin, gehen wir nach der Show was essen. Und dann waren wir, ich glaube, um 11:30 waren wir dann beim Hotel und dachte, ach, da irgendwo wird da schon noch eine Dönerbude, Wurstbude, irgendwas.
Wo war denn das Hotel?
Ah, das war ziemlich da, ich kenne ja die ganzen Bezirke nicht, ungefähr da, wo wir uns beim letzten Mal getroffen haben.
Ja, okay, da ist halt auch wirklich,
Jedenfalls, also das war jetzt nicht über am Stadtrand, das war schon irgendwie, da war U-Bahn-Station irgendwas gleich in der Nähe, habe schon vergessen, was für eine. Also es war nicht irgendwo mitten irgendwo in der Peripherie, so kurz vor Brandenburg, es war schon in der Mitte der Stadt, aber tatsächlich bin ich dann irgendwie, ich glaube, eine Viertelstunde durch die Gegend gelaufen und habe dann einen McDonald's gefunden und dafür alle dann irgendwie Burger geholt. Also, ja. Berlin.
Ja, und Medien?
Medien hat mich deswegen geärgert, weil wir Ende Januar oder Mitte Januar bei meinem Klimapodcast, also unserem Klimapodcast, den ich mit Claudia gemeinsam mache, zu Ende waren, zumindest so weit zu Ende, als dass wir ja den kompletten IPCC-Bericht durchbesprochen hatten nach 75 Folgen und dann die letzte Folge zu dem Thema veröffentlicht haben und dann auch noch so eine große Fazitfolge veröffentlicht haben und ich dann noch einmal, weil dieses Projekt ja davor im Wesentlichen von den Medien komplett ignoriert worden ist, habe ich dann nochmal zum Abschluss nochmal so an die Netzwerk Klimajournalismus in Österreich und Deutschland noch eine Nachricht geschickt und ja, hat aber auch nichts gebracht. Also aus irgendeinem Grund, der mir nicht zugänglich ist, ist dieses Projekt für Medien anscheinend komplett uninteressant. Vielleicht ist einfach der Podcast uninteressant, aber ich finde ihn eigentlich ganz okay, den Podcast, aber ich habe gedacht, das wäre was,
wo man zumindest ein bisschen seltsam,
wo man mal eine Notiz machen könnte, irgendwie so. Weil so also viele machen das nicht.
Dass das für den normalen, also so öffentlich-rechtlichen wie privaten Rundfunk uninteressant ist, ist völlig klar, weil die fürchten wie der Teufel das Weihwasser, ihr Publikum auf irgendetwas aufmerksam zu machen, was nichts mit ihnen selbst zu tun hat. Ne? Darum setzen die ja zum Beispiel auch so ungerne Links auf Webseiten, die nicht ihre eigenen sind und sowas. Aber das dann halt auch, also Netzwerk Klimajournalismus, also das wirklich progressive mediale Vereinigung, sag ich mal, sich für sowas nicht interessieren, finde ich sehr seltsam.
Also ich muss dazu sagen, es gab in einem Newsletter, ich weiß nicht mehr, ob es der von Österreich oder Deutschland war, in dem Newsletter gab es am Ende immer so eine Spalte, was sonst noch wo ist, und da war so ein Einzeiler, so es gibt den Podcast. Das war's. Also das gab's dann auf meine E-Mail hin, aber ansonsten, es hat mich ein bisschen, ich mache der Podcast hat Publikum und für das machen wir es ja.
Ja, aber trotzdem, ich meine, es sind 75 Folgen, es ist eine Schweinearbeit, das ist wahrscheinlich die einzige Produktion, vermutlich sogar weltweit, garantiert aber in deutscher Sprache, die den IPCC-Report wirklich minutiös abbildet und bespricht. Da muss, finde ich, schon mehr drin sein als ein Satz im Newsletter.
Ja, ach, ich hätte es halt schön gefunden, wenn es zum Abschluss noch was wäre. Wenn wir haben, jetzt schau ich nochmal gerade die Zahlen aufgemacht, wir haben so um die 18.000 Hörer insgesamt. Ja. Also jetzt so was, das, was halt wieder angezeigt wird, insgesamt Downloads haben wir, sind es hier 700.000. Also seit Anfang pro Folge sind es ungefähr, so pro Monat sind es so knappe, irgendwas um die 35.000 Downloads. Was, wie gesagt, dafür, dass es ja ja eigentlich ein Podcast ist, zumindest bis jetzt nicht mehr, sage ich gleich noch.
Die meisten öffentlich-rechtlichen Produktionen träumen von solchen Zahlen übrigens. Ne?
Also es ist ja, von allen meinen Podcasts ist es der mit dem wenigsten Aufrufen. Ja, aber es ist dafür, dass es eben ein Podcast ist, den du eigentlich nicht so wie diesen Podcast hier. Ja, das kannst du, wer heute zum ersten Mal zuhört, wird kein großes Problem haben, da zu verstehen, um was es geht. Aber den Klimapodcast, das ist eigentlich eine serielle Produktion. Die macht eigentlich nur Sinn, wenn du sie von Folge 1 bis Folge 75 durchhörst. Weil,
die letzte Folge konnte man aber auch so hören.
Genau, weil wir ja dann danach eben irgendwie hier, wir haben ja danach jetzt umgestellt, also wir machen den Podcast noch weiter. Jetzt ist es ein Podcast, den man einfach so hören kann. Jetzt machen wir im Prinzip das, was eh alle anderen auch machen. Wir treffen uns alle 14 Tage.
Laber-Podcast über Klima.
Genau, wir haben jetzt quasi, wir machen immer noch das Gleiche wie vorher. Wir reden über Klimawissenschaft, aber jetzt halt frei. Das heißt, alle 14 Tage gibt es eine Folge, nicht mehr jede Woche wie vorher, sondern noch alle 14 Tage. Und wir suchen uns halt ein, Claudia sucht sich ein Thema aus, ich suche mir ein Thema aus der Forschung und da reden wir halt dann drüber. Das heißt, jetzt kann man den auch einfach so anhören, auch wenn man alles davor verpasst hat, aber das für davor, da musst du halt eigentlich dabei bleiben, sonst bringt dir das nichts. Und dass da doch sich knappe 20.000 gefunden haben, die da jetzt wirklich das gemacht haben, da war ich zufrieden damit. Mhm. Aber wie gesagt, ich mache es ja nicht für die Medien, ich habe es ja für die Leute gemacht, aber habe mich nur ein bisschen überrascht, dass das so komplett, ich dachte, wenn, es bricht in den Medien über keine meiner Podcasts.
Du musst dich da auch gar nicht irgendwie entschuldigen oder sowas. Ich meine, letztendlich ist natürlich auch Eitelkeit dabei bei dem, was wir machen. Ja,
das auch.
Also das ist ja, also wer uneitel ist, macht keinen Podcast. Und dann, finde ich, kann man ruhig auch mal ein bisschen gekränkt sein, wenn man da so großflächig ignoriert wird für so ein riesiges Projekt.
Ich meine, natürlich, wie gesagt, Eitelkeit, natürlich spielt das eine Rolle und ich würde mich freuen, wenn du mal bei den Podcasts massiv berichtet werden in den Medien, aber es werden über meine anderen Podcasts auch selten was berichtet. Und ich habe gedacht, wenn es einen Podcast gibt, der diese ominöse mediale Relevanz hat, dann der, aber anscheinend auch nicht. Also ja.
Tja. Musst du vielleicht auch irgendwas irgendwie True Crime machen. True Crime geht
ja.
Gaffen, genau. Gaffen tun alle immer, das wissen wir schon, seit es Autobahnen gibt.
Der Podcaster, der die Redaktion der Süddeutsche besetzt hat, weil sie nicht über ihn berichtet haben.
Ah ja gut, Süddeutsche.
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was ich sagen kann.
Genau, gibt es eigentlich noch irgendwas Relevantes? Was?
Wenn ich Bild gesagt hätte, ich meine, dass die nicht darüber berichten. Also das
ist völlig klar, ja sicher.
So, ja, dann arbeiten wir gleich den Rest auch noch auf, genau. Ja, damit wir das erledigt haben aus diesen 3 Monaten. Aschbacher-Update. Ja, es gab natürlich ein Aschbacher-Update, ja. Natürlich. Und es wird auch das letzte sein, weil damit ist jetzt alles gesagt. Also, es hat ja immer noch, war ja immer noch ausständig. Ich glaube, ich muss nicht mal zusammenfassen, was passiert ist. Eine österreichische Ministerin hat eine Doktorarbeit und eine Diplomarbeit geschrieben, die ja absurd wäre doch das wäre ein falsches Wort dafür. Das war einfach irgendwie Dada-Texte, die eigentlich jeder Mensch, der auch nur eine Zeile liest von diesen Arbeiten, hätte sehen müssen, dass das mit Wissenschaft nicht mal annähert. Was hätte, dann einfach nur
selbst ChatGPT hätte das besser hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also das war teilweise nicht mal grammatikalisch richtige Sätze. Es war einfach nur irgendwie irgendein zusammenkopierter Quatsch. Mhm. Und jetzt war doch ausständig die diversen Gutachten. Ja, also es war ja schon klar, dass sie ihren Doktortitel nicht verlieren wird, ihren Doktorgrad, weil da ein Gesetz, das entsprechende Gesetz, das es möglich macht, dass das sowas aberkannt wird, erst später beschlossen wurde. Das heißt, egal was rauskommt, es war klar, sie bleibt Frau Dr. Aschbacher. Und was noch ausständig war, waren die diversen Gutachten der Universitäten. Also die österreichische Fachhochschule, die hat ja schon früher festgestellt, ja, haben wir kein Problem mit.
Und jetzt selber nicht verstehen.
Und jetzt war eben noch die TU Bratislava, wo die Doktorarbeit geschrieben wurde. Und die hat jetzt auch ihr Gutachten lange, lange mit großer Verspätung veröffentlicht und hat festgestellt, es ist kein Plagiat. Was eigentlich nie das Problem war. Also,
ja. Also es ist halt dummes Zeug.
Genau. Es war eigentlich nicht, dass die Wissenschaft hat sich nicht deswegen so sehr aufgeregt über die Tatsache, dass es ein Plagiat war. Also weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt wirklich viel Ding Text drin war, den man als Plagiat bezeichnen kann oder nicht so genau, weiß ich das gar nicht mehr. Sondern das Problem war, das war schlicht und einfach sinnloses Zeug. Ja. Das wäre nicht mal als Hausarbeit in der zweiten Klasse durchgegangen oder so, ja. Und schon gar nicht als Doktorarbeit. Ja. Das war das Problem. Und hat die TU Bratislava gesagt, es ist kein Plagiat, soweit so gut. Dann
Auch ein Hinweis darauf, auf die wissenschaftliche Integrität der TU Bratislava. Ne?
Ja, das finde ich auch so. Ich kann jetzt, wenn ich kenne niemanden, der an der TU Bratislava oder der Fachhochschule wieder Neustadt studiert hat, aber die Personen müssen damit leben. Ich kann niemanden mehr ernst nehmen, der mit einem Titel von dort kommt. Das ist zwar vielleicht schade für die Leute, weil da wird es vielleicht auch welche geben, die das nicht machen, aber ja, wer sowas durchgelässt, muss davon ausgehen, dass da nur Quatsch passiert an diesen Unis, und wer da jetzt mit dem Titel ankommt von diesen Instituten, kann ich nicht ernst nehmen.
Ja, schau gerade, ob das eine Titelmühle ist, aber ist es auch nicht, ne?
Ja. Ja, aber jedenfalls das Eigentliche, wo wir das abschließen können, war jetzt nicht die Tatsache, dass die Frau Aschbacher hier Quatsch gemacht hat, und das war ja vorher klar, und dass die Wissenschaft sich aufgeregt hat, sondern das Letzte, was jetzt war wieder einmal eines der vielen Beispiele, die auch mittlerweile alle eingelaufen sind, seit wir pausiert haben, für die Wissenschaftsverachtung, muss man schon fast sagen, der österreichischen Politik. Ach so,
ich dachte, du kämpfst jetzt mit Frau Dr. Giffey, aber ja.
Nein. Ach gut, ja, das habt ihr auch, aber. Ja, ja. Nee, aber da hat hier die Ministerin Caroline Edt-Stadler, die haben wir auch noch in Österreich, die, ich weiß gar nicht, für was die Ministerin eigentlich ist, Bundesministerin, ich glaube für EU und Verfassung, also irgendwie für Zeug, das irgendwie noch üben war oder so, glaube ich.
Österreich nichts zu tun hat irgendwie.
Ja. Gedöns. Und ja, die war halt auch so eine, ich glaube, die letzte verbliebene Kurzvertraute von unserem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und die hat dann auf Twitter gesagt, ja, und haben Sie schon mitbekommen, dass die Doktorarbeit von Christine Aschbacher kein Plagiat ist? Und hat dann so einen Twitter-Thread geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, und hier all ihr blöden Wissenschaftler und Leute aus der Politik von anderen Richtungen, die ja da die arme Christine Aschbacher da denunziert habt und so. Ja, jetzt irgendwie, ja, fühlt euch schlecht, weil TU Bratislava hat festgestellt, alles okay. Und das war natürlich auch wieder ein Schlag ins Gesicht für die Wissenschaft, weil ja, das war nicht das Problem, das
weißt
war
du, ja das Problem. Dann Schlimme an solchen Sachen finde ich ja, weißt du, es ist so, man denkt dann immer so, okay, die halten uns für blöd.
Ja.
Um dann aber später festzustellen, dass die Mehrheit der Leute tatsächlich so blöd ist, auf solche Tricks reinzufallen. Das macht mich so fertig. Also, weißt du, wenn jetzt irgendwie alle sagen, ja, hält uns wohl für blöd, aber alle wären schlauer. Nee. Es sind nicht alle schlauer, die meisten fallen drauf rein, oder es ist ihnen mindestens egal, was auch eine Form von Blödheit ist. Das ist so eine Erkenntnis, die mich immer wieder umwirft.
Ja, aber in Österreich ist da jetzt wirklich, wirklich, da werden die Dinge wirklich schlecht und schlechter im Laufe der Zeit. Also seit wir das letzte Mal geredet haben miteinander, hatten wir, ich glaube, ich habe davor noch erzählt von unserem Innenminister mit dieser Aussage, Wissenschaft ist das eine, Fakten ist das andere. Das gab es auch früher, ja. Aber dann hatten wir jetzt unseren Bundeskanzler, ja, der hat eine große Rede zur Nation gehalten. Ja, Österreich 2030, seine Vision. Und war das, wenn es eine Vision gewesen wäre, wenn es nicht eine schlechte Vision gewesen wäre, es war einfach nur irgendwie ja inhaltsleeres Gequatsche. Und das, was man sich erwartet von irgendwie einem Politiker einer Partei, die gerade massiv Stimmen verliert und dringend irgendwie was machen will. Und was macht man in so einem Fall, wenn einem nichts einfällt, man probiert irgendwie ein bisschen rechts zu sein, weil
das sagen, Rassismus geht immer. Ja.
Und
damit hat die CDU hier in Berlin die Wahl gewonnen, darf man nicht vergessen.
Genau. Ja, und mit den gleichen Themen hat er auch da, wo es um Wissenschaft ging, also Klima, hat er gesagt, Technologie offen und wir dürfen kein Verbrenner dürfen nicht abgeschafft werden, weil Österreich ist das Autoland Nummer 1 und wir brauchen E-Fuels und grüne Verbrenner und es gibt auch keinen Grund, da jetzt irgendwie apokalyptisch zu sein, was die Klimakrise angeht, und er ist gegen Untergangsvisionen und mehr Fortschritt, und das sagt auch die Wissenschaft und das sagen auch die Klimaforscher. Und dann haben später ein paar Leute recherchiert und festgestellt, er bezieht sich da auf ein Buch von irgendeinem Ex-Lobbyisten, glaube ich, der halt ja als Klimawandelleugner auf den sich da bezieht. Und ja, so, dann da war die Wahl in Niederösterreich, wo unser ich probiere gerade den deutschen Hörerinnen und Hörern zu erklären, was die ÖVP Niederösterreich ist. Also Niederösterreich ist das größte Bundesland, auch ein wichtiges Bundesland. Also ist jetzt nicht.
Welche Städte Wien liegen da, die man so kennt?
Keine, die man kennt. Also ich wohne dort. Okay. Also ich bin dort geboren. Die Hauptstadt ist St. Pölten, aber es ist ein bisschen
immerhin, St. Pölten war ich sogar schon mal. Immerhin.
Ja, das Problem ist also, dass es ist so, die geografische Lage ist so wie Berlin und Brandenburg. Also Wien wird von Niederösterreich umschlossen. Ja. Deswegen hat quasi Niederösterreich lange kein politisches Zentrum gehabt. Wir hatten lange keine eigene Hauptstadt. Das kam erst in den 80ern. Sind die ganzen Landespolitiker aus Wien nach St. Pölten gezogen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Politik in Brandenburg, in Niederösterreich so ist wie in Brandenburg. Also da ist Niederösterreich eher so ein Bundesland, wie Bayern. Also die ÖVP in Niederösterreich ist die mächtigste ÖVP-Organisation. Mhm. Im Wesentlichen bestimmt Landeshauptmann, Landeshauptfrau, also was Ministerpräsident wäre in Deutschland, bestimmt, was in der ÖVP passiert. Da wird keiner Kanzler, wenn die ÖVP in Niederösterreich was dagegen hat.
Ah, okay.
Und insofern ist die hat auch, glaube ich, seit ewig, ich kann mich nicht erinnern, müsste man jetzt mal nachschauen historisch, dass die Niederösterreich nicht von der ÖVP regiert wäre. Und
das ist so ein bisschen wie früher die SPD in Nordrhein-Westfalen.
Ja. Vielleicht, ja. Jedenfalls hat auch die ÖVP Niederösterreich massiv verloren und die FPÖ hat massiv gewonnen, die FPÖ, die Rechtsextremen, und die FPÖ Niederösterreich ist noch rechtsextremer als die restliche FPÖ. Okay. Und die hat natürlich auch, aber die hat vorher gesagt, nie und nimmer wählt sie die Hanna Mikl-Leitner, wie die aktuelle Landeshauptfrau heißt, nie und nimmer wählt sie die. Und dann ging es aber nicht anders, weil die ÖVP in Niederösterreich auf Biegen und Brechen nicht mit der SPÖ gemeinsam regieren wollte, und sie musste mit dem regieren. Und dann haben sie sich mit der FPÖ zusammengetan. Und das war wirklich, in ein paar Tagen war diese Regierung ausverhandelt, mit dem Trick, dass irgendwie sie neue Stimmzettel gedruckt haben, wo man ungültig wählen konnte. Und dann hat die FPÖ ungültig gewählt und dann haben die Stimmen der ÖVP gereicht oder so ein Quatsch. Ja, dann haben sie zwar nicht gewählt, sind es aber trotzdem in der Regierung. Egal, geht ja um Wissenschaft. Ja. Und da hat wirklich, also die ÖVP in Niederösterreich hat wirklich im Wesentlichen sie hat sich komplett nackt gemacht. Die FPÖ durfte alles bestimmen in diesem Regierungsübereinkommen. Der ÖVP war es nur wichtig, dass sie an der Macht bleibt. Das war das Einzige, was sie wollte, an der Macht bleiben, und der Rest durfte die FPÖ bestimmen. Weswegen wir jetzt zum Beispiel in Niederösterreich ein Regierungsübereinkommen haben, wo drin steht, dass Niederösterreich nicht mehr für die Corona-Impfung werben wird.
Was?
Ja. Niederösterreich wirbt nicht mehr für die Corona-Impfung.
Okay, weil...
Weil dumm, sagt okay. Die FPÖ. Okay. Die FPÖ hat halt die gleiche Meinung zur Corona und der ganzen Pandemie wie halt die AfD bei euch.
Wie alle, also. Recht. Okay.
Ja. Und es soll auch ein Fonds eingerichtet werden, wo alle, die während den diversen Lockdowns, Einschränkungen und anderen gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, ja, also Maskenpflicht oder was auch immer, die dann Strafe zahlen mussten, die sollen aus diesem Fonds entschädigt werden. Ist auch beschlossen.
Nochmal was?
Ja, und dann gibt es natürlich entsprechende Aussagen über Klima. Also es muss mehr getan werden gegen Leute, die für Klimaschutz demonstrieren und so weiter. Ja. Das muss, also es soll eine neue Autobahn muss gebaut natürlich. Werden im Waldviertel.
Ja, natürlich, das ist Autoland Nummer 1.
Und so weiter. Also ja, wir haben halt jetzt wirklich auch in...
Sag mal, sind ja wirklich bescheuerter als unsere.
Ja, auf jeden Fall.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, also wie gesagt, Wissenschaft hat es schwer in Österreich. Aber man hatte ja eh schon immer schwer. Wir waren ja nicht umsonst immer führend, wenn es darum ging, Wissenschaftsignoranz, Wissenschaftsfeindlichkeit.
Ja, momentan. Wobei die Homöopathen, die sind in der Schweiz und in Deutschland größer. Ne?
Ja, die weiß ich nicht, haben wir auch hier. Aber ihr seid, momentan nimmt die Wissenschaftsfeindlichkeit, auch die aktive Wissenschaftsfeindlichkeit und Verachtung in Österreich von Seiten der Politik, ja, die nimmt wirklich Fahrt auf. Also
ja, das, ich,
gucken wir mal.
Ich finde das wirklich.
Schau, ich weiß nicht, ich sitze jetzt, das wird jetzt hier in Deutschland produziert, ich sitze jetzt hier in Niederösterreich, ja. Wenn ich jetzt sage, lasst euch gegen Corona impfen, vielleicht werden wir verklagt, mal gucken.
Okay, kann natürlich sein. Aber das, ich sehe das auch, also in Deutschland ist das ja ähnlich, dass so eine Wissenschaftsverachtung langsam aber sicher einsickert, eben auch in die sogenannten Volksparteien oder was früher mal die Volksparteien waren. Da geht es ja auch überhaupt nicht mehr um Erkenntnisse und Berechenbarkeiten, sondern einzig und um Gefühle, die irgendjemand haben könnte oder irgendjemand hat und auf deren Grundlage dann Politik gemacht wird. Und das wird dann genannt Volkswille oder so ähnlich. Das ist, ich finde das auch alles sehr, sehr bedenklich. Darum reite ich auch so darauf rum, dass unsere ehemalige regierende Bürgermeisterin eine Titelbetrügerin ist. Das Problem ist gar nicht mal, dass sie unredlich ist, ja, dass sie sich diesen Doktortitel erschlichen hat und damit dann Karriere gemacht hat, weil ohne den hätte sie diese Karriere nicht gemacht, sonst hätte sie ihn nicht überall verwendet, sondern dass sie hinterher gesagt hat, ah, ist das sowieso total unwichtig, wer braucht sowas schon, wer braucht schon, wer muss schon Promotion, ist alles völlig idiotisch, ist auch egal. Das finde ich das Problem, was da für ein Bild mitgesendet wird, so, ja, komm, Doktortitel hin, Doktortitel her, heißt ja nichts, bedeutet ja nichts, ist ja wertlos.
Ja.
In der Politik stimmt das, ja, weil darum sind es, das sind ja alles Juristen, ne, also das hat ja mit Forschung wenig zu tun, was sie da machen, und mit Erkenntnisgewinn noch weniger zu tun. Aber es ist halt nicht egal. Es ist halt nicht egal, ob du dein Leben und deine gesamte Arbeit einem Thema widmest, wo du einen Erkenntnisfortschritt produzieren willst. Das mich empört das so sehr.
Naja. Ja, und wie gesagt, also da kann ich jetzt dann nur aufrufen, dass unsere Hörerschaft ist es sowieso nicht, aber generell, ja. Er hört nicht auf den österreichischen Bundeskanzler, der auch gesagt hat, wir waren in der Pandemie, also wir in dem Fall die Politik, ja. Wir waren zu expertenhörig und müssen jetzt hier die Gräben wieder zuschütten, mhm. die offensichtlich entstanden sind, weil die Politik so sehr auf die ganzen Experten gehört hat. Und das war anscheinend falsch. Und die Experten haben dann auch gesagt, vielen Dank, und ja. der Expertenrat, der da beraten hat, Gecko war, ich glaube, ich weiß gar nicht, für was die Abkürzung steht, hat dann auch gesagt, ja, dann lösen wir uns halt jetzt auf, und
das ist aufgelöst. Und das ist, da ist es wieder der Punkt, die halten uns nicht für so blöd, sondern die wissen, dass wir so blöd sind. Darum trauen die sich das überhaupt nur, so zu reden und so zu handeln. Das ist das Tragische daran. Kommen wir mal zu was völlig anderem. Mein Lieber, hast du mitbekommen, dass der Antrieb deines Lieblingsraumschiffs sich jetzt gezeigt hat?
Ja, ich habe das mitbekommen.
Oumuamua ist ja, also der Komet, der interstellare Komet, der ist ja vor allen Dingen deshalb so interessant gewesen, weil er beschleunigt hat, beziehungsweise auf eine Weise beschleunigt hat, die mit Gravitation nicht zu erklären ist.
Ja, und das ist noch das Interessante an sich, das machen viele Himmelskörper.
Was war denn dann das Interessante? Ich habe das nicht verstanden.
Dass man nicht sofort erkannt hat, warum das so ist.
Weil normalerweise da wollte ich ja jetzt hin. Das heißt, man hat nur gesehen, der wird schneller, und das kann ja nur ein Antrieb sein. Und darum kann das ja auch nur ein Raumschiff sein, was wir ja alle wissen, dass es ein Raumschiff ist. Stellt sich raus, er hat tatsächlich einen Antrieb. Und dieser Antrieb kommt aus unsichtbarem Wasserstoffgas, das ausgast und diesem Ding Schub mitgibt. Und das, ich fand das total faszinierend. Also das ist, was
die FPD immer fordert. Ja, hier genau. Wasserstoffantrieb.
Genau. Smarte technologische Lösung. Nein, was ich so krass finde daran ist, also das Ding, da ist Eis drumherum. So, das ist sehr, 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 sehr kalt. Jetzt gibt's Strahlung, also kosmische Strahlung, die sorgt dafür, dass dieses Eis zerfällt und Wasserstoff bildet. Die Kruste dieses Eises ist aber so dicht, dass der Wasserstoff gefangen bleibt. Und wenn dann dieses Eis ein bisschen auftaut, also die Krusten ein bisschen auftaut, also was war das, von 0 auf minus 140 Grad, glaube ich, war das, ist es aufgetaut, dann schmilzt nicht das Eis, sondern die Struktur des Eises verändert sich dahingehend, dass die Poren da drin weit genug sind, um das Wasserstoffgas ausgasen zu lassen. Und das finde ich mit Verlaub unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar. Und der Witz daran ist, dass sie das rausgefunden haben, das ist noch nicht mal so eine neue Erkenntnis, sondern die wissen seit 1970er Jahren, dass Wassereis das kann. Also das Wassereis unter kosmischer Strahlung zu molekularem Wasserstoff zerfällt. Und das ich finde das total geil. Also ist das Eis, Oumuamuas Kruste ist nicht sublimiert, sondern hat nur ihre Struktur verändert, hat darum das Wasserstoffgas ausgelassen. Das hat Schub erzeugt, und das konnten wir nicht sehen, weil Wasserstoffgas kann man halt nicht so sehen. Wenn man so guckt.
Man kann schon sehen, aber man war nicht, die Instrumente waren jetzt nicht so, genau. weil ich nicht irgendwie per se darauf eingestellt, weil, wie gesagt, wir wissen schon, dass sowas passiert, weil normale Kometen machen das ja auch. Da wird ja auch, also nicht genau das, aber da ist ja auch Eis drauf, das dann sublimiert, und dann kriegst du halt ja auch so einen Antrieb quasi.
Naja, also wenn es sublimiert, dann siehst du es
ja.
Weil dann ist
genau,
das ist Gekröse, ne? Aber wenn es reines Wasserstoffgas ist, also nur H da rauskommt, siehst du ja nicht, außer du guckst mit den richtigen Mitteln hin.
Genau, das war halt das Problem. Das ist nicht, dass es unerwartet war, dass das Ding sich quasi unter Anführungszeichen wie mit einem Antrieb bewegt hat, weil das wissen wir, dass Himmelskörper das können. Auf natürlichem Weg, wir haben halt nur nicht sofort gesehen, was ist da jetzt genau, was da passiert. Weil das nicht eben so war, wie es bei den Kometen aus unserem Sonnensystem abgelaufen ist.
Tja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt kann ich keine Witze über Oumuamua mehr machen. Obwohl, doch kann ich. mich doch.
Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen verpasst.
Echt?
Einmal, es haben uns diverse Leute, ich habe das jetzt nicht mehr gefunden auf die Schnelle, darauf hingewiesen, dass, ich glaube, einmal fangen wir mit dem vielleicht an, wir haben irgendwann mal vor Ewigkeiten über den Myra-Reaktor gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Nee.
Und ich weiß nicht, ob wir damals, ich finde die Nachricht nicht von der Person, die uns da geschrieben hat, dass wir vielleicht da vor 10 Jahren oder irgendwas darauf hingewiesen haben, dass der jetzt in Betrieb geht oder sonst was. Mhm. Jedenfalls, ich glaube, irgendwie sowas war es, dass der jetzt in Betrieb gehen sollte nach dem damaligen Zeitplan und der wollte wissen, wie es jetzt ist. Und weil sich die meisten, vermutlich inklusive dir, nicht mehr erinnern werden, was dieses Myra-Ding eigentlich ist, dachte ich...
Hast du nochmal nachgeschlagen, ne?
Nee. Also Myra, das ist dieses mystische Ding, das die Atomkraftfans immer gerne anbringen, wenn sie sagen, wir müssen uns kein Problem über den Atommüll machen, weil den kann man ja durch die irgendwelche Transmutation heißt es genau, kann man den ja umwandeln und in Atommüll, der weniger
Volumen hat, aber dafür umso strahlungsintensiver ist.
Ja, aber also halt nicht so lange strahlt. Genau. Nicht so lange strahlt, sondern nur ein paar hundert Jahre oder sowas und bei dieser Umwandlung kannst du Energie noch erzeugen.
Genau.
Ist im Prinzip, widerspricht nicht der Forschung, widerspricht nicht der Wissenschaft, widerspricht keinem Naturgesetz. Das Problem ist, es ist halt auf dem Papier. Es gibt keine Anlage, die das macht. Und Myra in Belgien ist eben so ein Versuchsreaktor oder ein Versuchsdingens, das genau das ausprobieren sollte. Und das wird schon sehr, sehr lange geplant, dass das dort versucht werden sollte. Und offensichtlich haben wir damals in dieser Podcast-Folge von vor irgendwann mal gesagt, dass das jetzt bald mal starten sollte. Und jetzt habe ich mal auf die Homepage geschaut. Und tatsächlich, wenn du auf die Homepage schaust von Myra, wirst du sehen, dass sie einen ersten Meilenstein haben, nämlich... Sie haben irgendein Teil im Wald aufgestellt. Sie haben irgendwas lizenziert. Das heißt, sie haben jetzt, glaube ich, hier die Erlaubnis bekommen, etwas zu bauen.
Okay, also was? Also
das sie war haben Dezember, nichts. Im Dezember 2022, ja, haben sie die Nuclear License von der Federal Agency for Nuclear Control oder sowas bekommen. Das heißt, sie dürfen es jetzt bauen.
Sie dürfen jetzt mit nuklearen Materialien rumhantieren.
Keine Ahnung, nein, sie dürfen die Anlage bauen.
Mhm.
Also die Myra gibt es immer noch nicht. Das Ding existiert nicht, aber sie dürfen jetzt damit anfangen, das quasi die Anlage zu konstruieren und zu bauen. Und dann halt, ja, wenn das passiert ist, dann.
Na, dann dauert das ja nur noch eine Fusionseinheit. Bis das fertig ist. Das heißt, es ist nach wie vor nichts anderes als eine nette Idee auf dem Papier.
Ja, also ich sage nicht, dass es nicht irgendwann funktionieren kann. Aha. Und wenn es dann mal funktioniert, wir haben ja genug Atommüll rumliegen, den wir durchaus nicht mehr rumliegen haben wollen. Also es würde auch nicht schaden, wenn wir so einen Teil haben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, in der nahen Zukunft rechnen sollten, dass das eine weltweit eingesetzte Technologie sein wird.
Aha.
Und dann, ja, eins habe ich noch verpasst, damit wir die Rückblicke alle zu Ende haben. Wir haben die Revolution in Frankfurt verpasst.
Ach, verdammt.
Ja, wirklich. Das war in einer Folge, das habe ich noch mal aufgeschrieben, das war in der Folge Frint 410.
Ach, das war das, wo ich dachte, was schreiben die hier alle für bekloppte nach? Worum, was ist ja, denn jetzt wieder, was ist das
Folge
denn für
vier,
ein Spam?
Ja. 410 vom März 2015.
Ja.
Da haben wir anscheinend irgendwas über demokratische, du wahrscheinlich, über eine Arbeit aus der Politikwissenschaft über demokratische Gewöhnungseffekte erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, was es da drin stand. Das muss ich irgendwie, wenn Demokratie zu lange irgendwie ungestört abläuft, dann gewöhnt man sich dran und dann schätzt man sie nicht mehr. Und deswegen braucht es immer wieder zwischendurch quasi so, ja, ein bisschen so, ja, aufregendere Phasen. Anscheinend haben wir gesagt, okay, ich glaube irgendwie 8 Jahre war irgendwie so eine Zahl aus dieser Arbeit. Jedenfalls haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt in 8 Jahren Revolution und haben gesagt, wir treffen uns alle am 20. März 2023 in Frankfurt aus irgendeinem Grund und schreien Revolution.
Okay.
Und ich habe mir das tatsächlich in meinen Kalender eingetragen. Nein. Damals, irgendwie 8 Jahre in der Zukunft.
Super. Ja.
Aber wie es so ist, wenn man als junger Mensch die Revolution plant, ja, oder alt ist, ist einem egal. Und ich war dann, glaube ich, ich war in Wien und habe einen Social Media Workshop, glaube ich, machen müssen und irgend so ein Quatsch.
Ich weiß gar nicht, wo ich war, weil ich habe gerade privat extrem viel um die Ohren auch. Und ich habe wirklich, da kamen so ein paar Kommentare und ich kriege halt immer Mails zu Kommentaren. Also hier ist ein neuer Kommentar eingegangen. Und das ist aber immer so einigermaßen kontextlos. Also ich kann nicht sehen unmittelbar, zu welchem Posting dieser Kommentar gehört. Und wenn das jetzt, das war dann halt ein Kommentar auch zu einer Sendung von vor 8 Jahren. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt? So, weil irgendwie so, na, steht ja jetzt schon in Frankfurt. So, das ist jetzt wieder irgendjemand, der seine Psyche nicht im Griff hat und nachts die Kommentarspalte vollmüllt. Weil solche Leute habe ich häufiger mal hier, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ihre Medikamente nicht nehmen oder betrunken sind oder sowas. Und wo ich dann... Also es kommt häufiger vor, dass ich hier Kommentare nicht freischalte, die ganz eindeutig auf eine psychische Störung hinweisen. Und das war da halt genauso, dass ich dachte, ach, schon wieder so einer. Naja, erstmal löschen, kümmere ich mich später drum.
Nee, es war ein legitimer Aufruf zur Revolution, den wir gefordert haben.
Damit rauskommen können.
Weil wir mittlerweile alte, etablierte Säcke sind, ist uns die Revolution egal gewesen.
Ja, obwohl wir waren vielleicht auch nicht bewaffnet genug, um eine Revolution zu machen. Das ist ja heutzutage ist ja modern, dann Waffen zu horten erstmal. Das haben wir nicht. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, dass es eine Publikation gibt, der heißt The Mirror Linear Accelerator. Und an dieser Publikation beteiligt war ein gewisser H. Klein vom Institut für Angewandte Physik in Frankfurt am Main. Was jetzt auch wieder so ein Zirkel zurück ist nach Frankfurt am Main. Vielleicht ist in Frankfurt tatsächlich irgendetwas, was revolutionär daherkommt.
Vielleicht rufen wir auf, 8 Jahre treffen wir uns.
Genau, in 8 Jahren treffen wir uns am Mira.
2031.
Na komm, dann leg noch 5 drauf, dann bin ich in Rente, dann kann ich in Ruhe rumfahren und muss mich um nichts mehr kümmern.
Ja. Ich habe auch noch, das bist du wieder dran, aber ich habe jetzt dann auch noch irgendwie, weiß ich, schon Sorgen mache, dass wir komplett abgedriftet sind nach dieser langen Pause. Ich habe auch noch vernünftige Wissenschaft mit dabei.
Fandst du das jetzt alles unvernünftige Wissenschaft?
Nee, aber es war also Rückblicke und irgendwie politische Quatsche und so weiter. Also.
Na dann lass mal hören, was du Vernünftiges dabei hast.
Ja, was möchtest du denn gerne? Fangen wir mit dem Mond an. Auf dem Mond
ist Wasser. Ja, ich überlege gerade, ist das so, ich überlege gerade, ob ich das ungewöhnlich finden muss oder nicht. Ist das nicht?
Ja, nee, das ist eine Meldung, so wie am Mars wurde Wasser entdeckt, auch am Mond wird immer wieder Wasser entdeckt. Aber jetzt hat man tatsächlich irgendwie das ist immer interessant, aber in dem Fall gibt's Analysen von Mondmaterial, das China zur Erde gebracht hat. Ja, also China ist ja schon seit einiger Zeit auf dem Mond zugange mit den Chang'e-Sonden, also die sind gelandet und wie ein Rover und Jadehase und was wie die alle heißen da, die
Rover, die umgefahren sind. Jadehase finde ich eigentlich am geilsten.
Genau. Und die haben jetzt tatsächlich auch Material zurückgebracht vom Mond auf die Erde. 2020 haben die was zurückgebracht und zwar ja so kleine Glaskügelchen, die entstehen, die sind so einen Millimeter groß, ja, wirklich winzigste Glaskügelchen, die entstehen, wenn da so kleine Asteroiden auf dem Mond einschlagen, dann gibt's so geschmolzene Gesteinströpfchen, die so Schauer aufsteigen und wieder runterfallen und vermischen sich mit dem Mondstaub.
Genau.
Jetzt haben, diese Glaskügelchen haben die zur Erde gebracht und untersucht und festgestellt, da ist in diesem Glasteilchen ist Wasser mit drinnen. Mhm. Und wenn man das hochrechnet auf den gesamten Mond oder die gesamte Mondoberfläche, kommt man auf 270 Milliarden Tonnen in diesen Glaspartikeln. Das ist jetzt eine Zahl, unter der man sich nichts vorstellen kann.
Genau. Wie viel ist ein Bodensee?
So? Es ist ungefähr 5,5 Mal Bodensee.
Okay, das ist schon ordentlich Wasser.
Ja, und wo kommt das her? Weil Mond hat keine Atmosphäre und ohne Atmosphäre kriegst du kein flüssiges Wasser. Wenn das gefroren wäre, dann würde das auch im Laufe der Zeit wegsublimieren da an der Oberfläche. Dieses Wasser entsteht laufend neu auf dem Mond. Weil der Mond eben gerade, weil er keine Atmosphäre hat, wird er vom Sonnenwind getroffen. Das heißt, es sind Teilchen, die die Sonne aus ihrer Atmosphäre ins All schleudert, hochenergetische Teilchen, die sind mit ordentlich Wumms unterwegs und meistens auch so Atomkerne, wenn man so will, oder Wasserstoff, kann man auch sagen. Also einfach im Prinzip Wasserstoff, der da rumfliegt von der Sonne. Unter anderem ist auch anderes Zeug dabei. Aber eben auch Wasserstoff. Naja, und Sauerstoff hast du in ganz vielen Gesteinsarten drinnen. Und jetzt, wenn da ausreichend Wumms Wasserstoff auf den Mond geschleudert wird, dann kann sich der mit dem Sauerstoff verbinden zu Wasser. Ja. Das Wasser wird dann bei diesen Einschlägen auch in den Glaspartikeln eingeschlossen und dann ist es da drin.
Und wie kriegen wir es jetzt da raus? Weil das ist
womit du kannst es erhitzen, das aufschmelzen, dann kommt es raus.
Ja, also okay, das heißt, ich müsste nur eine Glasperlenerhitzungsfabrik auf den Mond packen und könnte dann da Wasser ernten.
Ja, na wahrscheinlich müsstest du könnten Leute, die sich mit Ingenieurswesen auskennen, besser sagen, aber vermutlich brauchst du einfach nur so wie die Dinger, die da in am Tagebau in Deutschland rumfahren, basteln, die halt da einfach Unmengen Zeug reinschaufeln, erhitzen und das Wasser dann irgendwie, das wird dann irgendwie verdampfen und dann fängst du es auf und dann sammelst du es irgendwo. Also, und dann müssen die halt einfach dann den ganzen Mond umpflügen und dann kannst du da Wasser gewinnen.
Was machen wir dann mit dem Wasser?
Keine Ahnung.
Also, wie brauchen wir das? Also können wir das brauchen
Bier,
wir
irgendwas? Mondbier.
Mondbier, genau. Nee, aber für irgendwelche Raumschiffantriebe oder weiß ja gar nicht,
ja, kann man das irgendwie. Ja, Wasser kannst du für alles brauchen. Also wie gesagt, du kannst es irgendwie aufspalten, dann wieder in Wasserstoff und Sauerstoff, dann hast du Raumschiffantrieb, aber du kannst es halt natürlich verwenden, wenn wir dann tatsächlich mal vielleicht irgendwie eine Basis auf dem Mond hätten, ja, oder haben wollen, dann die ein bisschen halbwegs autark ist, dann ja, brauchst du natürlich Wasser zum Trinken, zum Bewässern, für Pflanzen, für alles Mögliche.
Also, apropos, wir hatten doch gerade, wo wir drüber reden, Artemis hat doch jetzt eine Besatzung, ne?
Genau, habe ich auf meiner Liste die Nachricht. Ja. Die Artemis-Besatzung ist gestern, also
wo 4. wir aufnehmen. April gestern. Heute, also am 3. April, ja.
Genau, es war klar, dass vier Personen sein werden für Artemis 2 und die sind jetzt ausgewählt schon vorher, jetzt sind sie benannt und entsprechend vorgestellt worden, nämlich Christina Koch, wie auch immer, ich glaube, weiß nicht, ob sie, vermutlich spricht sie sich nicht Koch aus, sie schreibt sich Koch, wie der Coach, deutsche Koch.
Coach,
ist aber
mal die Coach. Ja. Also da gibt es auch diese rechtsextremen Milliardäre in den USA, die Koch-Brüder, die nennen sich auch Coach. Hm?
Ja, wahrscheinlich, weil sie es ja nicht Koch nennen wollen.
Obwohl es welche sind.
Ne? Ja, die Christina vermutlich nicht. Also die wird die erste Frau sein, die zum Mond fliegt. Und ich erkläre euch, was zum Mond fliegen heißt in dem Zusammenhang. Dann ist Reed Wiseman, Victor Glover, die sind alle drei von der NASA und dann ist Jeremy Hansen von der kanadischen Weltraumagentur. Also drei Amis, ein Kanadier, fliegen los.
Der Kanadier heißt auch schon wie eine schlechte kanadische Band, Hansen.
Jeremy Hansen, ja, so heißen die. Und die vier werden zum Mond fliegen. Sie werden aber nicht am Mond landen. Also sie werden im Wesentlichen das nachmachen, was Artemis 1 ohne Menschen gemacht hat. Artemis 1 ist ja von der Erde gestartet, ein paar Mal um den Mond, also zum Mond geflogen, in der Umlaufbahn um den Mond geflogen und dann wieder zur Erde zurückgeflogen und dort dann wieder sicher gelandet. Das war mal der erste Test und jetzt passiert das Gleiche nochmal mit Menschen im Raumschiff. Und wenn das auch alles klappt, das soll 2024, Ende 2024 passieren. Kann, wie gesagt, immer später werden, aber Ende 2024 ist mal gestartet. Und dann, wenn das auch alles klappt, dann ist Artemis 3 geplant. Das ist also nicht vor 2025, vermutlich auch irgendwie wahrscheinlich eher 2026. Da wird das Ganze nochmal passieren, nur dann mit Landung auf dem Mond.
Also
und Menschen,
dann mit die aussteigen. Menschen, die, genau, dann mit Menschen, die nicht verzichtbar sind.
Naja, ich glaube, die werden auch nicht verzichtbar sein.
Oh, Mist. Naja, war ja nicht so wichtig.
Ja, also wie gesagt, ich habe angeschaut, dass, wenn du denkst, also wenn du dich so, ich wollte gerade sagen, wenn du dich zurückerinnerst an die Apollo-Missionen, aber weder du noch ich waren da geboren.
Ah, stimmt nicht ganz, 1909, obwohl, Mondlandung war im Juli, ich bin September geboren. Ach,
ja, verdammt. Ja, aber das waren damals doch alles eher junge Männer. Jetzt hier, wenn du dir anschaust, also die Christina Coach ist 44, der Victor Glover ist 46, Jeremy Hansen ist 47 und das Alter von dem anderen finde ich gerade nicht,
sind
auch
das,
47, glaube ich.
Sind das
47.
Sind das WissenschaftlerInnen oder sind das, ist das Militär? Also früher, weil früher waren es ja immer nur im Grunde Militärangehörige, also Piloten und sowas, die ein bisschen Wissenschaft mitgemacht haben und seit einiger Zeit sind es ja im Wesentlichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, denen so ein bisschen fliegerische Erfahrung dann beigebracht wird, ne?
Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch keine Zeit gehabt, mir die Biografie im Detail anzuschauen. Ich weiß jetzt, dass hier
Ingenieurin Hansen.
Ich weiß, der Kanadier ist ist Physiker, das weiß ich.
Okay, Wiseman war auch auf der ISS.
Und der Victor Glover ist ein Testpilot, weil der hat da beim den SpaceX mitgetestet, also das erste Raumschiff von denen. Also, aber mittlerweile ist Raumfahrt anscheinend was auch ja Menschen in meinem Alter, sage ich mal, bei deinem Alter weiß ich gerade nicht, wie es da ausschaut.
Ist er denn doch der erste Kanadier, lese ich gerade, der ins All fliegt?
Nee, das stimmt nicht.
Stimmt nicht, der erste
Kanadier. Nee, der war ja schon
der erste
hier,
Kanadier, der jemals für einen Flug zum Mond ausgewählt wurde.
Ja, wollte ich gerade sagen, also weil so das, viele, da heißt doch der berühmte, der mit dem Schnauzer und der Gitarre, wie heißt denn der?
der hieß, ah oh Gott, der dann Space Oddity gesungen hat.
Genau, ja, der ganz berühmte Mann, der aber so berühmt ist, dass uns der Name nicht einfällt. Der war auf jeden Fall Kanadier.
Okay, ja klar, immer wenn es ein netter Amerikaner ist, entpuppt er sich als Kanadier. Ist doch immer dasselbe weltweit. Die Wissenschaft hat außerdem festgestellt, warum wir uns vor Clowns fürchten.
Ach, okay, warum denn?
Ja, also sie haben natürlich, mit Befragungen macht man das, ne? Haben befragt, so, fürchten sie sich vor Clowns, fürchten sie sich nicht vor Clowns, warum fürchten sie sich, wie sehr fürchten sie sich, also wie Psychologen dann halt so fragen, ne? Dabei ist rausgekommen, dass 53,5% der Befragten sich vor Clowns fürchten. Also mehr als die Hälfte der Menschen, ich verallgemeine jetzt einfach mal, mehr als der Hälfte der Menschen fürchtet sich vor Clowns. Die Angst vor Clowns haben eher Frauen als Männer. Ne, was bei anderen Phobien auch so ist. Mehr Frauen fürchten sich vor Schlangen, mehr Frauen fürchten sich vor Spinnen. Warum Frauen mehr Angst vor Schlangen, Spinnen und Clowns haben? Sehr schöne Reihenfolge. Weiß niemand. Je älter man ist, desto weniger Angst hat man vor Clowns. Ne? Und es gibt zumindest offensichtlich keine wirklich biologischen Gründe dafür, dass man sich vor Clowns fürchtet. Also ja, jedenfalls hat man nicht wirklich welche gefunden. Also das meiste davon ist...
Clowns waren keine Fressfeinde.
Genau so. Das meiste davon ist erlernt. Interessanterweise ist das meiste davon erlernt über Medien, also über Filme und Geschichten über Clowns. Da kommt sehr viel vom Unbehagen her. Und der andere Teil des Unbehagens, und das finde ich total, total interessant, der andere Teil des Unbehagens kommt daher, dass dieses starke Überschminkte, ja, dazu führt, dass du das Gesicht als unberechenbar wahrnimmst. Mhm. Du weißt also nicht, der grinst zwar, aber du kannst halt überhaupt nicht mehr an irgendwelchen Gesichtszügen, an kleinsten Mimiken und sowas, kannst du nicht mehr ablesen, was hat der Clown eigentlich als nächstes vor? Und genau darum fühlst du dich in Gegenwart eines Clowns sehr unsicher. Fand ich total cool.
Ich überlege gerade, ich habe keine Angst vor Clowns, glaube ich, aber ich mag sie auch nicht sonderlich.
Erinnerst du dich noch vor ein paar Jahren, diese Clowns?
Ach so, das ist der Horror-Clowns, ja, ich erinnere mich.
Ich auch, ja, leck mich doch. Ja, nee, ich auch nicht, aber also ich finde die halt auch nicht lustig. Ich denke so, Clown, geh weg. Er ist so ein bisschen so, wie so, nee, komm, tu mal den Wurm da raus. Interessant ist, dass sie noch eine Theorie haben, die sie überprüfen. Das heißt, wir brauchen mehr Forschung an der Stelle. Sie haben noch eine Theorie, es könnte auch dieser sogenannte Uncanny Valley-Effekt dabei sein. Das ist, dass menschenähnliche Figuren in dir Befremden auslösen. Der Deutsche nennt das Akzeptanzlücke. Und genau darum wollen sie jetzt Menschen Tiergesichter aufmachen, um zu sehen, ob das da auch passiert.
Meine Güte.
Karneval im Labor, ja.
Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, Clowns haben, ich habe auch nie verstanden, warum, was da jetzt ist, das Tolle an Clowns ist, warum in jedem Zirkus, also lustige Leute kann ich schon verstehen, warum man sich das anschaut, aber warum das so extrem überschminkt und aufgekostümiert sein muss. Ich meine, ich weiß, dass es irgendwie kulturhistorisch kommt, so von diesen ganzen, ja, diesen Barocktheater und was da alles davor ist und diese ganzen Spiele.
Also, bist du jemals gerne in den Zirkus gegangen?
Nein, also ich bin jetzt nicht so der nicht so Zirkus. Ich mag Artistik, kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Also jonglieren und alles, weil das mache ich selbst auch. Ich war auch auf der Uni in so einem Sportkurs, der hieß Zirkusschule, aber ja, mit dieser
ganzen Tier. Artistik?
Naja, jonglieren.
Ach so, ich dachte, ich hatte jetzt gerade so ein Bild von dir, wie du hier so Florian de Soleil durch die Luft schwebst, dann irgendwie.
Nein, das nicht, aber wie gesagt, das alles so, Jonglieren, Diablo, Devilstick, das ganze Club, das habe ich alles gelernt und als Kind schon und mache ich auch gern. Und ich und Ruth waren auf der Uni in einem Kurs, der hieß Zirkusschule, da habe ich noch Einradfahren dazu gelernt. Also dieses Zeug, das finde ich schon interessant, aber mit diesem ganzen Clowns-Zeug, so mit diesem ganzen Tierdressur, mit dem kann ich nichts anfangen.
Ja, ich auch nicht. Also fand ich irgendwie, nee. Ich weiß, meine Eltern haben mich mal mit in den Zirkus genommen, danach habe ich gesagt, ich will da nie wieder hin, das ist total langweilig.
Machen wir die Raumfahrt-Ecke nochmal zu Ende, weil nämlich, wenn ihr das hört, entweder passiert es demnächst, es passiert gerade oder es ist vor kurzem passiert, der Start einer Rakete. Und du darfst gleich Eigenwerbung machen. Der Start einer Rakete, die eine Raumsonde in Richtung Jupiter bringen wird. Die JUICE-Mission.
Die JUICE-Mission.
Die Eismonde des Jupiter erforschen wird. Mhm. Und das, wie gesagt, können wir drüber reden, wenn es dann mal halbwegs in der Nähe ist, die Raumsonde, warum es cool ist, die Eismonde zu erforschen. Oder ihr hört die vorhergehende
Ausgabe der Wissenschaft, der Sonderwissenschaft Astronomie, also mit Ruth, wo Ruth mir Orgesachen aus dem Universum erzählt, da haben wir über die JUICE-Mission geredet. Am 13. April übrigens startet die, bis dahin ist diese Sendung längst veröffentlicht. Und eigentlich sollte ich so lange warten, sie zu veröffentlichen, einfach nur, um mir selbst zu widersprechen, weil es so meine Art ist. Aber ja.
Also dann, wie gesagt, werdet ihr wissen, wie es ausgeht. Und jetzt mache ich auch nochmal Eigenwerbung kurz. Und nicht nur Eigenwerbung, wir haben ja schon über die österreichische Politik gesprochen. Und was neben Wissenschaftsfeindlichkeit noch ein weiterer Fixpunkt in der österreichischen Politik, eigentlich generell in Österreich ist, ist Nepotismus. Und dem Trend möchte ich mich nicht entziehen. Und mach jetzt hier Werbung für den Podcast meiner Freundin. Denn die hat auch seit einem Jahr einen Podcast, der sich mit Astronomie beschäftigt. Cosmic Latte heißt der. Kaffeehausgespräche zur Astronomie. Und Cosmic Latte ist nicht kein Getränk, sondern die Farbe des Universums. Und wenn ihr wissen wollt, warum das Universum erstens eine Farbe hat und warum es zweitens so ein komisches Kaffeebraun ist, soll sich die erste Folge von dem Podcast anhören.
Nee, Pippi, das lässt du mal ganz schön bleiben. So machen wir das nicht. Du sagst jetzt, warum diese Farbe hat. Also so nicht. Wir sind hier nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Nicht? Nee. Okay. Im Prinzip ist es eigentlich ein PR-Ding, wenn man so will. Also, das Universum hat keine Farbe, weil im Universum nichts ist. Ja, das heißt, du musst erstmal all das wegtun, was nichts ist, und dich auf das konzentrieren, was wirklich da ist. Also du musst, wenn du das Licht aller Sterne zusammennimmst, ja, welche Farbe hätte das Universum dann? Also wirklich, wenn du nur das nimmst, was man sehen kann, und vor allem, wenn du es dann auch noch quasi den Dimmer vom Universum so aufdrehst, dass unser Auge das wahrnehmen kann.
Dann sieht es aus wie ein normales Berliner Straßenecke, ja.
Ja, und dann noch irgendwie musst du noch irgendwie das Spektrum, die Lichtabschlagung der Sterne noch irgendwie umrechnen in das, was unser Auge quasi wahrnimmt, weil das ist ja auch nicht alles 1:1. Also wenn man das alles macht, und das haben Forscher gemacht, ist schon länger her, die haben es aus einem anderen Grund gemacht, weil du aus der Farbe auch natürlich Rückschlüsse auf den Evolutionszustand ziehen kannst, weil irgendwie junge Sterne eher weißbläulich sind, ältere Sterne eher rötlich und so weiter. Also da kann man schon auch wissenschaftlich was ableiten. Aber sie haben festgestellt mit ihrer Arbeit, wenn wir das alles jetzt irgendwie schon die Daten haben, könnten wir theoretisch daraus berechnen, welche Farbe das Universum hat, und haben festgestellt, es ist so beige. Und weil beige ziemlich langweilig ist, haben sie einen Wettbewerb gestartet. Gebt dieser Farbe einen Namen. Alles ist erlaubt, beige, nur nicht beige.
Aber beige, ich finde beige durchaus angemessen, weil das Universum ist ja auch schon alt.
Ja, jedenfalls haben sie dann so einen Wettbewerb gemacht, und dann hat die Cosmic Latte hat dann gewonnen, und drum heißt jetzt die Farbe des Universums Cosmic Latte. Und herrlich, der Podcast meiner schon erwähnten Freundin oder Verlobte, muss ich ja sagen.
Ihr werdet heiraten?
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie, jetzt habe ich das quasi hier so geoutet, aber.
Kann ich das rausschneiden? Soll ich es rausschneiden?
Nein, schneid's nicht raus. Es ist ja kein Geheimnis. Jedenfalls, sie hat eben diesen Podcast gestartet vor einem Jahr und wird mit ihrem Podcast live beim Start in Darmstadt dabei sein, mit Führung durchs Kontrollzentrum und allem Pipapo und Leute interviewen und so weiter. Das heißt, sie wird dann eine Sonderfolge veröffentlichen, direkt vom Start, das ist nicht direkt vom Start aus Französisch-Guyana, aber direkt vom Start vom Kontrollzentrum, und die haben da, glaube ich, so ein zweitägiges Programm und so weiter mit alles, und da macht sie eine Podcast-Folge. Das heißt, wenn ihr dann noch im Detail hören wollt, was abging bei Cosmic Latte, aber nicht bei Cosmic Latte, was abging bei JUICE beim Start, dann hört euch diese Folge von Cosmic Latte an, da kriegt ihr dann alles gehört.
Was ist denn das eigentlich für ein schabendes Geräusch bei dir im Hintergrund?
Ich weiß nicht, vielleicht eine Schabe.
Kosmische Schabe.
Die ist doch von Men in Black, die kosmische Schabe.
Ja, genau. Magst du eigentlich gerne Süßigkeiten?
Ja, leider.
Weißt du, wozu Süßigkeiten führen?
Zu dick sein.
Nee, prosozialem Verhalten.
Ja, und dick sein.
Genau, ja, aber ne, das hast du ja auch. Dicke sind gemütlich. Da bestätigt es.
Weiß nicht.
Es gibt eine Studie, und zwar hat die deutsche Wissenschaft festgestellt, dass Menschen nach Süßigkeiten oder wie sie es nennen, nach einem süßen Geschmackserlebnis, bei Entscheidungen, die sie nach diesem Geschmackserlebnis treffen, häufiger einen sozialeren Weg wählen als den asozialeren oder unsozialeren. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Asozial, ich nenne es immer Asi. Was interessant dabei ist, ist, es funktioniert tatsächlich ausdrücklich nur bei Entscheidungen, nicht aber bei Bewertungen. Ja? Also, okay. Isst du was Süßes und bewertest du irgendwas, bewertest du es nicht unbedingt freundlicher. Isst du was Süßes und entscheidest irgendwas, entscheidest du prosozial. So, und das liegt am dorsalen, anterioren, singulären Kortex.
Achso, ich hätte Zucker geraten, aber deins ist auch gut.
Ja, das ist dasselbe. So, dieser Kortex, der ist verbunden mit den, also dieser Kortex, der ist verantwortlich dafür, Entscheidungen zu machen, also Entscheidungen zu treffen, und der ist verbunden, also wie nennt man das denn, biologisch, also physikalisch sozusagen, verbunden mit den Hirnarealen, die für Geschmack zuständig sind. Das heißt, die Aktivierung dieses Geschmacksempfindens aktiviert diesen dorsalen anterioren singulären Kortex, und darum entscheidest du sozialer, als du entschieden hättest, wenn du nichts Süßes gegessen hättest. Abschließend sagen die WissenschaftlerInnen allerdings auch, dass es keinen so direkten Zusammenhang gibt, dass man vor dem Umzug Süßigkeiten verteilen sollte. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, ein bisschen schade.
Ja. Okay, ja, gut zu wissen. Also das muss, kann man ab und zu mal irgendwie so bei Sitzungen oder sowas dann vielleicht immer schauen, dass die Schokokiste gut gefüllt ist.
Das könnte tatsächlich funktionieren sogar, ne? Also dass du, also sie sagen halt, ne, also es funktioniert halt nicht, dass du erstmal Süßigkeiten verteilst, bevor du fragst, ob dir jemand beim Umzug hilft. Aber eventuell könnte es funktionieren, dass du Süßkram auf den Tisch stellst, ja.
Ja. Ja. Ich habe eine ganz andere Meldung. Ich bin halt sehr Österreich-lastig, okay. Stelle ich fest.
Komisch.
Was
war da?
Vielleicht, ja. Was sagt dir die Buchstabenfolge A, E, I, O, U?
Das sind die Vokale.
Ja, das ist insofern richtig, als es korrekt ist, aber nicht das, worauf ich hinaus will.
Sondern?
Man merkt daran, also du hast auf jeden Fall den Test bestanden oder ja, ist durchgefallen, je nachdem. Man merkt, du bist kein Österreicher. Weil wenn du Österreicher wärst, dann hättest du vermutlich sehr schnell gewusst, um was es geht.
Mhm.
A-E-I-O-U, das ist eine Abkürzung, die steht in Österreich auf diversen alten Gebäuden. Kannst du überall finden, wenn du dir so anschaust, auf alten Kirchen, alten Burgen, alten Schlössern, Gemäuern und so weiter, findest du überall diese Abfolge A-E-I-O-U, weil das ein Wahlspruch der Habsburger war, insbesondere von Kaiser Friedrich III., also der hat so spätes 15. Jahrhundert gelebt. Das war so
witzig. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, denn nämlich eine Frage, nicht unbedingt die größte Frage, die es gab, aber eine Frage war immer, was heißt das genau, für was steht das A-I-I-O-U?
Wie, das wusste niemand? Also
es gab Vermutungen, aber wie gesagt, es gibt jetzt neue Forschung, weswegen ich das bringe. Also wir haben zum Beispiel in der Schule, das lernst du in der Schule, das A-I-I-O-U auf jeden Fall in Österreich, deswegen wissen es die meisten aus Österreich, und da gab es halt auch danach, weil wie gesagt, das ist aus dem 15. Jahrhundert, da ist viel Zeit vergangen. Da haben
die Leute, aber das ist ja eine Dynastie. Also das muss doch bei den Habsburgern muss das doch Alltagswissen eigentlich sein, hätte ich jetzt
gesagt. Jein, aber vieles Wissen geht auch verloren. Also es ist dann immer wieder umgedeutet worden. Ja? Also ich sag dir mal ein paar Deutungen, ja. Austria est imperare orbi universum. Universo, es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen. Ja. Oder Austria erit in orbe ultima. Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt. Dann gab es auch noch Austria
est. Orbe heißt natürlich nicht Welt, sondern das lernen wir jedes Jahr zu Ostern, Erdkreis.
Wurscht, aber Österreich ist Chef. Oder vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, Austria est imperium optime unitum, unitum. Österreich ist ein aufs Beste geeinigtes Reich.
Mhm.
Oder jetzt mal ohne Austria.
Aber U könnte auch für Ungarn stehen.
Naja, Augustus est justitiae optimus vindex. Der Kaiser ist der beste Beschützer der Gerechtigkeit. Oder was vermutlich die meisten Menschen in Österreich antworten werden, wenn du sie fragst, ist die deutsche Version, die so im 16., 17. Jahrhundert aufgekommen ist. Alles Erdreich ist Österreich untertan.
Aha.
Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt jede Menge bis jetzt Deutungen von dem Ganzen. Und eine Deutung, die so ja ein bisschen zur Minderheit war oder nicht so vorgekommen ist und die sich jetzt aufgrund von historischer Quellenarbeit, die ich jetzt weder nach erzählen noch nachvollziehen kann, weil ich kein Historiker bin, beschäftigt sich mit etwas, was dann nicht mehr ganz so schön beeindruckend und imperial ist wie das. Da geht's um so eine ja Kanzleidevise, was auch immer eine Kanzleidevise ist. Also etwas, was ja so König richterliche Sachen hat, also wenn du irgendwo was, ja, so ein Richterspruch oder sowas, ja. Und der lautet in voller Länge: En amor electis in justis ordinor ultor sic Fredericus ego mea jura rego. Und ich kann kein Latein, ja, bitte entschuldigt, was ich da falsch ausgesprochen habe. Aber übersetzt heißt das: Seht, ich bin geliebt von den Erwählten, den Ungerechten bin ich zum Bestrafer eingesetzt, so regiere ich Friedrich durch meine Rechte.
Ja, also das ist halt tatsächlich plausibel. Also dass das die Abkürzung bedeuten könnte, das finde ich.
Ja. Ja, und das war halt irgendwie so ein Spruch, den Friedrich, dieser Kaiser dann schon früher auch in diversen Handschriften benutzt hat und so weiter.
So würde ich das erwarten, dass das auch sowas ist, was man so auf dem Siegelring hat und so.
Genau.
Und
das hat man jetzt irgendwie bestätigen können, dass das eben wirklich von ihm schon früher benutzt wurde und häufig benutzt wurde. Und wenn du halt von diesem langen Satz da hier den Anfang, dieses Amor electis in justis ordinor ultor nimmst, dann hast du das A, E, I, O, U und das dürfte Friedrich halt ja überall hingepappt haben.
Cool.
Ja, musst du auch sowas ausdenken. Du hast eh Vrind, aber.
Genau.
Ja, er wird sich auch in 500 Jahren die Menschheit fragen.
Was zum Teufel?
Ja, bitte Hörerschaft, ich möchte jetzt auch so Vrind-Deutungen in den Kommentaren, genauso. Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt.
Ich denke mir, genau, warum das, denkt ihr euch das aus? Florian hat recht. Hier, wenn wir dann am 13. den Start der Juice-Mission beobachtet haben, können wir uns 5 Tage später treffen in Zürich. In Zürich wird es dann nämlich eine Auktion geben. Die Sensation bei dieser Auktion, zumindest die mediale Sensation, scheint zu sein, dass da ein Tyrannosaurus Rex Skelett versteigert werden wird. Und zwar das dritte, das weltweit jemals versteigert wurde, ist es. Die ersten beiden haben 8,4 beziehungsweise 31,8 Millionen Dollar eingebracht.
Da müssen wir noch ein fixes Crowdfunding machen.
Genau. Und dann brauchen wir noch eine Halle. Also wir brauchen 2 Crowdfundings, weil irgendwo muss das Ding hier hin. Oder wir packen es in den Keller, weil wir Privatsammler sind. Privatsammler neigen ja dazu. Es ist allerdings auch nicht unbedingt ein T-Rex, der da versteigert wird, sondern es sind 3 T-Rexe, die versteigert werden. Nämlich, daher sein Name auch, Trinity heißt er, weil sie nämlich einfach die Knochen von 3 verschiedenen T-Rexen zusammengeschmissen haben, um einigermaßen hinzukommen, nämlich um 50% der Knochen dieses Tieres im Original zu behalten. 293 Knochen sind es insgesamt. Und am 18. April wird es in Zürich versteigert. Und dann, was ich persönlich viel, viel spannender finde, ist, das Ganze findet statt im Rahmen einer größeren Auktion. Und diese Auktion heißt Out of This World. Okay. Und da geht's um Zeug, was tatsächlich auf die eine oder andere Art out of this world ist. Also eben so ganz rare Sachen, die man eigentlich so im Alltag nicht sieht. Es gibt einen Ausstellungskatalog online, den kann man wunderbar durchblättern. Da kannst du kannst einen Trilobiten kannst du zum Beispiel ersteigern, also einen versteinerten Trilobiten.
Ist die so selten?
Naja, so weiß ich nicht, aber der sieht ziemlich gut aus. Also er ist 350 Millionen Jahre alt, steht auf so einem Sockel, ist sehr schön herausgearbeitet. Den kriegst du ab 1500 Euro. Ja, das ist ein Startgebot.
Also das kann er so selten nicht sein.
So selten kann er nicht sein, nee. Was du auch noch kriegen kannst, ist hier zum Beispiel den Twanberg-Meteoriten. Den kannst du haben ab 4.500 Euro.
Ja? Okay.
Ja, falls man
Meteoriten zu Hause.
Ah, du hast schon, okay. Dann, was du vielleicht noch nicht hast, und zwar den Sokol KV-2 Raumanzug.
Ja, brauche ich jetzt gerade nicht dringend.
Brauchst du gar nicht dringend, also ab 65.000 Euro Startgebot. Was es auch noch gibt, es gibt noch einen Anvil Chondrite-Meteoriten.
Ja, ich habe ein paar Meteoriten zu Hause.
Warum hast du Meteoriten zu Hause? Warum habe ich keine Meteoriten zu Hause?
Weiß ich nicht, aber die kann man auch kaufen. Also es gibt so Gesteinsmessen, Börsen. Ich habe hier einen.
Ist wahrscheinlich nicht so rar, dass er 2000 Euro Startgebot bei so einer Auktion bringt. Falls du ein bisschen sparsamer sein willst übrigens, es gäbe auch noch ab 7000 Euro den rechten Handschuh des Kosmonauten Anton Skaplerow.
Ja, ab 7.000. Mit einem Handschuh.
Ja, aber ne. Okay, Klingonenmaske, 2.000 Euro.
Eine Klingonenmaske.
Ja, eine Klingonenmaske.
Ich kann das bei Amazon für 10 Euro kaufen wahrscheinlich.
Ja, aber nicht. Aber doch jetzt nicht so eine, also das ist halt die eine Original-Klingonenmaske, also aus der Produktion und aus dann ach richtig so. Latex und Pipapo. Ein paar Dinosaurierknochen gibt es auch noch in der Versteigerung. Noch ein Mondmeteoriten. 25.000.
Den habe ich nicht.
25.000 Euro Startgebot.
Für Mondmeteorit, ja. Also ja, das ist, also billiger kriegt man die Dinger nicht.
Nee, wahrscheinlich.
Der wird auch nicht groß sein, wahrscheinlich.
Vermutlich nicht. Du kannst auch noch ein Original-Rennrad haben, mit dem Eddie Merckx gefahren ist. Belgischer Rennradler. Den Red Colossus Martian Meteorite gibt es auch. Ein Mars-Meteorit.
Oh ja, die hätte ich auch gerne.
Startgebot 150.000 Euro.
Ich wollte gerade sagen, die kriegt man nicht so häufig.
Und hier auch geil. Ein Ei, also ein Teil fast zum Fossil gewordenen, das Ei des Elefantenvogels.
Okay, kann ich es noch essen?
Nee, weil es ist über 1000 Jahre alt, das Ding. Und der Elefantenvogel, der ist auch schon ein bisschen länger tot. Der ist im 13. Jahrhundert schon ausgestorben. Aber falls du dieses Ei haben willst, vielleicht kann man daraus neue züchten, noch auf irgendeine magische Art und Weise. 18.000 Euro Startgebot. Also geht eigentlich noch. Ja. Also es ist wirklich eine, es gibt doch noch wie heißt das? Ein Helm, Weltraumhelm, Raum zum Raumanzug, also ein Helm. Space Helmet kannst du auch haben. So diverse ausgestopfte Tiere und so Filmplakate und alles Mögliche. Wirklich sehr schöne Auktion. Hätte ich totalen Bock drauf, da hinzufahren und dabei zuzugucken, wie diese Sachen ersteigert werden.
Ja, das sind wahrscheinlich alles sehr, sehr seltsame Menschen, die da so viel Geld für sowas
haben. Das ist, wo ich auch dachte, wer, also man muss ja wirklich das ganze Geld übrig haben. So, also, und das sind ja schon, die Sachen kommen ja schon aus privaten Sammlungen. Also so ein Raumanzug, da kann ich mir halt vorstellen, dass es im Museum ganz gut funktioniert, aber was stimmt eigentlich nicht mit dir, dass du 65.000 Euro oder mehr, weil das ist das Startgebot, dass du mindestens 65.000 Euro übrig hast, um einen Raumanzug zu kaufen und den einfach irgendwo hinzuhängen. Wie viel Geld musst du dann wirklich haben, um das übrig zu haben? Ja.
Ja, jede Menge. Also, wie gesagt, ich hab auch so unnützes Klump rumliegen. Ja, ich habe auch hier, wie gesagt, ein paar Meteoriten rumliegen, aber die haben jetzt alle keine 1.000 Euro gekostet. Ja. Das sind ja so Kleinkram. Aber ich habe irgendwie, mein Verlobungsring ist ein Meteorit. Ja, aber das ist auch, ja, der cool. Ist aus einem Eisenmeteorit gemacht. Ja, finde ich sehr cool.
Gold gab ich für Eisen, ja.
Genau. Ja, aber dieses, oder wenn das. Was fast, also Lego, weißt du, was Lego heutzutage kostet?
Nee.
Darf man überhaupt Lego sagen? Oder gibt die Verklage dazu gerne?
Die Verklage, also die berühmte Klemmbausteinfirma, die lange das Patent auf Klemmbausteine hat.
Ja, aber die können mir doch nicht verklagen, wenn ich Lego sage,
nee, oder? Nee, eigentlich nicht. Die können auch froh sein, wenn man Lego sagt. Tatsächlich weiß ich nicht, was Lego kostet, beziehungsweise doch, ich weiß, was Lego kostet, weil ich natürlich Stiefkinder habe und denen habe ich auch schon häufig Lego übergeholfen.
Nee, ich meine jetzt das Erwachsenen-Lego. Also wirklich so Sachen, was du deine Kinder nie und nimmer schenkst. Weil
du meinst die Saturn 5, die mein Stiefsohn neulich gebaut hat?
Ja, nicht mal das. Also die ist schon groß und teuer, aber so Sachen wie jetzt hier das Batmobil von aus dem Batman-Film von 1989, was du, wenn du es jetzt irgendwo kaufen willst, kostet das, glaube ich, 500 Euro oder irgendwie sowas.
Ach so, ja? Du meinst so Sammler-Lego sozusagen.
Die neue Auflage ich hatte als Kind eine Lego-Ritterburg, habe ich geliebt, so eine kleine. Und die haben es jetzt auch wieder zum 100-jährigen Jubiläum oder sowas irgendwie neu rausgebracht, in 5-mal so groß mit einer Fantastilliarde Teile, kostet auch irgendwie 350 Euro und so Quatsch. Also, und das ist so typisch, ich verstehe, warum Menschen das kaufen.
Sentimentalität.
Ich verstehe, warum Menschen das Spaß haben, weil es macht ja auch Spaß, macht ja großen Spaß, aber am Ende hast du dann auch, brauchst fast einen extra Raum für das ganze Klump, da musst du ein Lego-Museum aufmachen.
Ja, sind halt Staubfänger. Also das ist so, ich finde das auch total schwierig, also hab ich überhaupt irgendwas, was ich sammle, weil ich es irgendwie sammle? Nee, also die paar Sachen, die ich zumindest ansatzweise sammle, das sind alles Sachen, die auch eine Funktion haben. Also ich habe mehrere Röhrenradios, 3, und ich habe mehrere Armbanduhren, aber das
trägst du alle.
Die trage ich alle, das sind für mich Kleidungsstücke, die ich je nach Stimmung oder restlicher Kleidung oder Anlass dann auch tatsächlich wechsle. Aber nichts davon steht einfach nur da und ist.
Ja.
Im Sinne von existiert, ja.
Naja, mal gucken.
Bin gespannt, was aus diesem T-Rex wird. Also ob der dann irgendwo im Keller verschwindet oder ob irgendein Museum den dann kriegt hinterher.
Apropos Museum.
Apropos Museum.
Ja, es ist da. Ich hab das gelernt hier. Ich kann die Überleitungen perfekt.
Perfekte Überleitung.
Wann hast du das letzte Mal Kunst angeguckt im Museum?
Im Museum?
Oder in der Galerie oder wo auch immer du die Kunst anguckst.
Zu Hause gucke ich mir Kunst an. Tatsächlich habe ich reichlich Kunst an den Wänden hängen. Aber wann habe ich mir das letzte Mal Kunst angeguckt?
Wenn du dir Kunst anguckst, wie guckst du sie dann an?
Mit den Augen? Ja. Nein, mit dem Herzen gucke ich mir die an.
Nein, die Frage ist, wenn du jetzt, stell dir vor, jetzt lass mal bei dir zu Hause weg. Du gehst durch so ein typisches Museum. Da gehst du so Räume und an den Wänden hängen Bilder und du gehst halt da so rum. Und dann guckst du dir eins an. Mhm. Wie machst du das? Gehst du da hin oder gehst du davor hin und her? Was tust du da?
Also ich laufe durch die Ausstellung und lasse meinen Blick langsam über jedes einzelne Bild schweifen und manchmal berührt mich ein Bild so sehr, dass ich stehen bleibe und dann am liebsten eine Sitzgelegenheit vorfinde, sodass ich mich da hinsetzen und das Bild wirklich minutenlang betrachten kann.
Okay.
Und das dann tatsächlich auf zwei unterschiedliche Arten dann auch tatsächlich nochmal, und zwar einmal als Gesamtwirkung, also das ganze Bild. Und dann fange ich irgendwann an, mir die Einzelheiten anzugucken, die auf diesem Bild sind, also aus denen das zusammengesetzt ist, auf welcher Art auch immer. Ja.
Okay. Es hat jetzt eine Studie der Universität Wien das im Detail untersucht. Vor allem wollten sie wissen, was Abstand und Bewegung für Einfluss haben. Also die haben wirklich, das war nicht im echten Museum gemacht, die haben quasi so eine Fake-Galerie aufgebaut und da irgendwie
für Demente,
ja. Nein, und haben da, nein, das nicht, aber haben dann dort ein Bild, also auch kein echtes Bild, sondern eine Reproduktion aufgehängt. Und zwar, wenn es dich interessiert, kämpfende Formen von Franz Marc. Abstraktes Dingens, weil sie eben gerade das ausschließen wollten, dass Menschen sich bei der Betrachtung eben, wie du gerade gesagt hast, von irgendwelchen Details ablenken lassen, dass sie irgendwas anderes haben, sondern sollte mal irgendwie ein abstraktes Ding sein. Mhm. So, dann haben sie 39 Leute geholt und die haben gesagt, geht da mal rein und guckt euch das an. Und haben natürlich das mit allen wissenschaftlichen Sachen analysiert. Die hatten da so Bewegungssensoren, Bewegungstracker, die hatten so Gläser,
so Brillen
die, heißen ja. Die Gläser, ja, die halt irgendwie da so mit Augenbewegung mit tracken können und so weiter. Also die konnten genau sehen, wo schauen die Leute hin und wo laufen die lang, wo stehen die, und dann haben sie danach noch so die Leute befragt, was sie halt so, ja, wie ihre Erfahrungen waren, was sie für Gefühle gehabt haben, wie stark die Gefühle waren und so weiter und so fort. Und konnten feststellen, dass es einen Unterschied macht, was du genau tust. Also wenn du nahe zum Gemälde hingehst, ja, also wenn du wirklich dich nahe hinstellst oder dich viel bewegst, also quasi hier schaust, da schaust, hin und her gehst, von allen Seiten guckst, dann kommt dir das Gemälde bedeutsamer vor.
Okay.
Als wenn Leute das nicht machen. Also du siehst da mehr Bedeutung, du nimmst mehr Bedeutung wahr, wenn du nahe hingehst. Wenn du stehen bleibst vor dem Gemälde, dann hast du tiefere emotionale Beziehung zum Bild, sondern hast du mehr Emotionen.
Das ist tatsächlich, das entspricht meiner Alltagserfahrung, ja. Cool.
Und das war auch, und was sie auch noch korrigiert haben oder dafür gesagt haben, dass es keine Rolle spielt, ist, ob die Leute Ahnung haben von Kunst oder nicht. Also das haben sie quasi raus. Das hat da keinen Einfluss. Und sie sagen halt, sie haben natürlich noch keine, einfach mal nur den Sachverhalt festgestellt, aber sie sagen halt, es kann halt wirklich so sein, dass du vielleicht dadurch, dass du eben stehst und sonst nichts tust, dass dann irgendwie mehr dich mehr auf die Emotion konzentrieren kannst, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist. Aber sie haben auf jeden Fall festgestellt, und das war dann auch ihr Fazit von der Studie, dass die körperliche Erfahrung, der Körper wichtig für die Erfahrung von Kunst ist und dass Museen das vielleicht in Zukunft auch berücksichtigen sollten. Also weil du hast ja ganz oft überall so Linien auf dem Boden, Absperrungen und sonst dieses und jenes, und das hat anscheinend alles Einfluss darauf, wie Kunst wahrgenommen wird.
Ja.
Also nicht nur sowas Klassisches wie Beleuchtung und wie hängt das und so weiter, sondern auch wirklich, wo und wie kannst du dich bewegen, kannst du dich wohin setzen, kannst du dich nicht wohin setzen und so weiter. Also all das hat anscheinend Einfluss darauf, wie Kunst erfahren wird.
Mhm. Ich überlege gerade, ich muss eigentlich immer sitzen. Ansonsten ist es für mich relativ wertlos gewesen, mir ein Bild betrachtet zu haben. Das ist ganz interessant.
Ja, ich gehe immer durch, denke mir, ach, hübsch, 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 hübsch. Und dann bin ich raus.
Und dann gehst du in den Museumsshop, kaufst
genau,
noch,
ja.
Kaufst noch irgendwie.
Dann, so, jetzt ins Café.
Noch ein Mobile, dann gehst du, genau, dann gehst du ins Café und da trinkst du einen fermentierten Kaffee.
Ja.
Und der schmeckt nach Himbeeren.
Aber ist nicht jeder Kaffee fermentiert?
Nein.
Weil Kaffeebohnen müssen noch fermentieren. Ach, Kakao muss fermentieren.
Kakao muss fermentieren. Kaffee kann fermentieren. Also du kannst hingehen, kannst die Kaffeebohnen, also du erntest die Kaffeekirschen, machst das Fruchtfleisch ab, trocknest die Dinger. Dann sind sie getrocknet, dann können sie geröstet werden, dann kannst du Kaffee draus machen. Du kannst aber auch das Fruchtfleisch dran lassen. Diese Kirschen, das nennt man Nassreifung, glaube ich, oder so ähnlich. Ich hab's mal wieder nicht aufgeschrieben. Du kannst es einmal so trocken machen, ne? Also Fruchtfleisch ab, du kannst es halb dran lassen, gibt's auch noch irgendwelche Möglichkeiten. Oder du schmeißt die kompletten Kaffeekirschen in Wasser und lässt die erstmal ein paar Tage in Wasser liegen und da fermentieren die Dinger dann.
Mhm.
So, und daraus machst du dann Kaffee. Also das röstest du dann, kochst einen Kaffee draus und dann hast du so einen Kaffee, der schmeckt nach Himbeeren und Rosenwasser. Das hat die Wissenschaft festgestellt über tatsächlich sensorische Reihentests haben sie gemacht, um rauszukriegen, wonach schmeckt eigentlich dieser fermentierte Kaffee hier. Das ist irre teuer, ne, weil du schmeißt die halt in Wasser, dann müssen die gewaschen werden. Kostet tierisch Zeit, kostet tierisch Geld und darum trinken Menschen, die Distinktionsgewinne über Kaffee gewinnen, gerne fermentierten Kaffee. Also ist ein Luxusprodukt, das sich wohl sehr, sehr gut verkauft in der Luxusindustrie, habe ich gelesen. Sie wollten eben wissen, was ist das eigentlich, was dazu führt, dass fermentierter Kaffee anders schmeckt als nicht fermentierter Kaffee, eben dass er nach Himbeere und nach Rosenwasser schmeckt. Haben das Zeug, also nicht nur eine sensorische Bewertung vorgenommen, sondern haben das Ding auch in Gaschromatographen geschmissen und haben geguckt, was ist denn da eigentlich drin? Und du siehst natürlich ganz viele Inhaltsstoffe in diesem Kaffee und willst halt wissen, was macht eigentlich den Unterschied zwischen den beiden? Dann haben sie halt geguckt, okay, welche Inhaltsstoffe sind im fermentierten Kaffee, die in den anderen nicht drin sind, was schmeckt da wie und so. Also die sensorischen Tests waren halt auch wichtig hinterher. Und sie haben rausgefunden, da sind drei Dinge drin, und zwar 2-Methylpropanal, 3-Methylbutanal und 3-Methylbutanoatethyl.
Na, das ist
und
doch gut.
Diese Stoffe machen, dass fermentierter Kaffee so speziell schmeckt, nämlich nach Himbeere und ein wenig Rosenwasser.
Rosenwasser.
Vorsicht, ich fand das auch immer sehr, sehr fies. Du trinkst Tee, ne? Du bist auch Teetrinker.
Nee, nicht. Also ich mag Tee, aber ich komme da überhaupt nicht klar mit. Da muss er Wasser kochen, da muss er ziehen, da muss er abkühlen. Da habe ich schon 5-mal keine Lust mehr, den Tee zu trinken. Also das.
Okay, ich bin Teetrinker. Und ich trinke sehr, sehr gerne schwarzen Tee. Und einen starken schwarzen Tee, also so ein Assam oder so ein Ostfriesentee, also wirklich einen sehr starken schwarzen Tee, so auf einen Liter von diesem Tee, so ein Teelöffelchen Rosenwasser rein, schmeckt richtig, richtig gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Also Rosenwasser ist nicht so schlimm, wie es riecht, wenn man es pur riecht. Was wirklich interessant ist an dieser Arbeit, die sie da gemacht haben mit diesem Kaffee und geguckt haben, warum schmeckt das so, ist, sie haben halt festgestellt, dass sich mit dem Scheiß ein Schweinegeld verdienen lässt und würden das natürlich gerne in den Massenmarkt bringen. Und genau das ist jetzt, wo sie sagen, wir brauchen mehr Forschung. Sie werden weiter forschen und zwar mit dem Ziel, rauszukriegen, auf welche Weise diese Stoffe gebildet werden, diese drei Stoffe, die fermentierten Kaffee so besonders machen. Und wenn sie das rausgefunden haben, ja, ist es praktisch massenproduktionstauglich, sodass wir dann auch beim Aldi für wenig Geld den Luxuskaffee finden, den Leute, die für T-Shirts 1.000 Euro ausgeben, in irgendwelchen Cafés in, weiß ich nicht wo, Nizza oder Saint-Tropez trinken. Und falls du dich jetzt fragst, ob es tatsächlich T-Shirts für 1.000 Euro gibt, ja.
Hätte ich nicht bezweifelt.
Ich habe das neulich mit Befremden zur Kenntnis genommen. Ich hätte gerade so, ja okay, vielleicht 200 Euro geben sie dafür aus. Aber 1.000 Euro für ein T-Shirt, das ist schon echt krank.
Kannst du wahrscheinlich auch 10.000 für ein T-Shirt.
Wahrscheinlich.
Kann ich mich auch nicht wundern. So, ich habe jetzt noch eine Geschichte.
Uiuiuiui.
Ja. Und zwar, ich tue mal so, als wäre es eine gute Nachricht. Deutschland ist in den Top 5.
Hurra!
Das nur zur Unterstützung. Ja, allerdings ist die Liste, um die es geht, die Liste der Länder sortiert nach hier CO2-Ausstoß. insgesamt von vorindustriell bis 2021.
Ich meine, das ist jetzt die Chinesen damit nicht anfangen, können wir ja gar nichts machen, Florian.
Ja, ja. Aber sage ich dir was dazu? Ja. Also das ist jetzt keine neue Information, dass wir jetzt endlich rausgefunden haben, wer wie viel Treibhausgase emittiert. Das weiß man schon. Es gab jetzt eine neue Studie und die haben das Ganze nochmal neu untersucht, neue Daten zusammengetragen und so weiter. Und ich verlinke das in den Shownotes. Das Paper ist frei zugänglich und in diesem Paper kann man dann nochmal in den Quellenlisten zur kompletten Datenbank kommen. Da kannst du dir wirklich irgendwie ja für alle Länder Welt von 18 irgendwas oder noch früher, nee, 1850 bis heute für jedes Jahr dir die Treibhausgasausstöße runterladen. Also wer da gerne mit Daten rumspielt und selbst analysieren möchte, kann sich da irgendwelche ja gigantischen Excel-Dateien downloaden. Und in diesem Paper selbst ist dann eben neben der ganzen Erklärung, wie die Datenanalyse stattgefunden hat, eben auch ja entsprechende Tabellen, Bilder drinnen und eben nicht nur jetzt, das habe ich jetzt genommen, weil es das Boulevardeskiste ist, die Nationenrangliste, aber du kannst natürlich auch irgendwie schauen, hier nach nach Sektor, also wo kommt's her, ob es jetzt irgendwie Landnutzung und so weiter ist, aber bei den Ländern ist es halt interessant, was glaubst du denn, wer ist auf Platz 1 historisch?
Die USA.
Wissen auch. Ja, die USA, die sind auf Platz 1. Auf Platz 2 ist, wenn man einzelne Länder nimmt, dann China, aber in der Liste ist auch die EU drinnen. Ja, also auf Platz 2, wenn die EU ein Land wäre, dann wäre die EU ex aequo mit China auf Platz 2. Mhm. Dann kommt auf Platz 3 Russland, dann kommt Brasilien und Platz 5, wie ich gesagt habe, schon Deutschland. Dann kommt Indonesien, Indien und UK. Das sind die Top 10.
Ich hätte gedacht, dass UK noch was weiter vorne ist, aber okay.
Ja, aber was ich halt interessant fand, also abgesehen davon, dass es halt mal Information ist, die interessant ist, das, was du gesagt hast, ja, solange China nichts macht. Ich meine, wir wissen alle, dass es ein Quatschargument ist. Aber
ja, aber wie ist das eine? Es ist immer wieder, wenn jemand sowas sagt, dann sage ich halt immer, ja, Digga, es geht halt nicht darum, um Länder, sondern es geht um pro Kopf. So. Und außerdem macht China ja schon genug. Oder macht China nicht genug, aber sie machen ja schon viel. Trotzdem verfängt dieses Argument nicht beim, ich sag mal, weniger gebildeten Teil der Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Was kann ich diesen Leuten an den Kopf schleudern? Also was versteht auch der Dümmste? Hast du da
was? Ich weiß nicht, ob es überhaupt was gibt. Aber es macht vielleicht auch Sinn, dass jetzt nicht sagen wie so pro Kopf und so weiter, sondern ich stelle mir es immer so vor. Du hast das auch in der Tabelle, die wir dann verlinken können. Da ist es auch eben nicht nur in Prozenten und so weiter aufgeschlüsselt, sondern auch tatsächlich in Temperatur, also da siehst du, die USA hat eben seit 1850 ist die USA für 0,23 Grad Anstieg verantwortlich von insgesamt 1,1 und China für 0,13 Grad und Russland für 0,07, Brasilien für 0,05, Deutschland für 0,04. So, jetzt kannst du sagen, okay, 0,04 Grad Anstieg. Ja,
das ist jetzt ja nix.
Das ist tatsächlich nix. Und wenn es jetzt nur allein um die Frage geht, macht Deutschland was, macht Deutschland nix, dann kann man sagen, ist komplett egal. Ja, dann ist es, spielt keine Rolle. Und Österreich sowieso nicht. Ja, wir sind ja nicht mal in der Liste drin, weil wir noch viel kleiner sind. Ja, dann ist Deutschland
wurscht. Aber ihr seid doch Autoland Nummer 1. Was ist denn da los?
Also, nee, aber wenn du jetzt diese Liste anschaust, du siehst halt irgendwie Indonesien auch 0,04 Grad, Indien auch 0,04 Grad, UK 0,03 Grad, Brasilien davor 0,05 Grad. So, wenn du jetzt sagst hier, okay, die USA mit 0,23 Grad, die haben den größten Anstieg, aber wenn du das zusammenrechnest, hier Brasilien, Deutschland, Indonesien, Indien, UK, dann bist du da auch schon dabei. Oder anders gesagt, wenn es heißt, dass irgendwie Amerika, Russland, China die Hälfte der Treibhausgasemissionen machen, jetzt die genauen Zahlen nicht, aber wird schon ungefähr hinkommen, dann heißt das, dass alle anderen Länder der Welt zusammen auch die Hälfte machen. Und es hilft uns halt nicht, wenn die Hälfte eingespart, sondern wir müssen alles einsparen. Das heißt, man kann eh sagen, ja, China macht so viel und China muss halt seine Treibhausgase einsparen. Ja, müssen sie, aber alle anderen müssen ihre Treibhausgase auch einsparen, sonst geht die zweite Hälfte nicht weg.
Ja. Ja, da geht's, es geht halt wirklich darum, es so lange wie möglich nach hinten zu schieben, dass es unkomfortabel wird, ne? Weil es kostet halt Geld. Also wir werden dadurch ärmer werden. Und das ist was weder die Politik den Leuten sagen möchte, noch was die Leute gerne hören wollen. Das ist sehr problematisch. Interessanterweise gab es die Tage, muss ich aber nochmal genau nachlesen, die Tage gab es eine Nachricht aus China, das heißt die Tage, Ende März war es, eine Nachricht aus China, dass das Pendant, also das, was sowas wie die Industrie- und Handelskammer in Deutschland ist, in China, die Regierung aufgefordert hätte, ein Gesetz noch aufzuschieben, und zwar ein Gesetz, das neue Abgasnormen einführt, das Gesetz aufzuschieben, bis die Händler ihre Lagerbestände abverkauft haben, weil nämlich die Verbrennungsmotoren oder die Verbrennerautos, die in China gerade verkauft werden, der neuen Abgasnorm nicht entsprechen würden. Und das bedeutet, wie gesagt, das ist jetzt gerade noch Hörensagen, ich muss es in Ruhe nochmal recherchieren, das würde bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Firmen Toyota und Volkswagen ihr China-Geschäft praktisch einstellen können. Und das finde ich schon mal, das finde ich wirklich bemerkenswert. Toyota halt, weil die viel zu lange auf Wasserstoff gesetzt haben. Und Volkswagen, weil es halt deutsche Automobilindustrie ist und 20 Jahre zu spät. Man
muss technikoffen sein.
Ja, genau, man muss technikoffen sein. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, wenn ich die Shownotes schreibe, dann packe ich diesen Bericht nochmal da rein. Also, weil es könnte sein, dass da gerade, ohne dass es explizit so benannt wurde, Volkswagen, ich glaube, es sind 25% des gesamten Geschäfts von Volkswagen, das in China stattfindet. Das wäre ein wirklich herber Schock, wie die Ökonomen sagen. Ja. Aber das finde ich interessant. Ist das irgendwie so aufbereitet mit den Daten, dass ich damit rumspielen kann? Oder ist das was in Tabellen gegossen ist und wo man viel, also nee, ist es grafisch ist aufbereitet? Das wäre die
Frage. Nee, ist es nicht. Es ist ein Fachartikel, da sind halt Grafiken und Tabellen drin, die du dir angucken kannst. Mhm. Und dann kannst du eben, wird halt in den Fußnoten verlinkt auf den Datensatz selbst. Und der ist halt, das ist halt ein Datensatz. Das ist halt, wie gesagt, irgendwie 30 Megabyte oder was es genau hat, ich kann das sagen. Hier 32 Megabyte, hier ein CSV-File, das du halt in Excel importieren kannst und dann musst du halt selbst da rumspielen damit. Also es sind einfach Rohdaten im Wesentlichen, die du spielen kannst.
Schade, weil für sowas bin ich zu doof. Ungefähr auch so viel zu doof wie für die letzte Meldung, die meinerseits kommt. Und zwar der Chines Eiswürfel hergestellt. Donnerwetter.
Ja.
Also das Physikinstitut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, wobei ich immer finde, Akademie der Wissenschaften ist immer so, früher, wenn du eine Falschmeldung verbreiten wolltest, also bevor es das Internet gab, heute schreibst du einfach irgendwas ins Internet, irgendein Schwachkopf glaubt es ja eh, aber früher, wenn du eine Falschmeldung verbreiten wolltest, hieß es immer, die Russische Akademie der Wissenschaften hätte das erforscht. Genau. So, und da bin ich immer bei Akademie der Wissenschaften, aber gut, anscheinend gibt es in China eine Akademie der Wissenschaften, die hat ein Physikinstitut und die haben Eiswürfel hergestellt, und zwar Eis mit würfelförmiger Kristallstruktur. Habe ich mir auch gedacht, wenn ihr nicht so viel im Labor abgehangen hättet, sondern vielleicht mal in eine ordentliche Bar gegangen wärt, dann hättet ihr da schon Eis mit würfelförmiger Struktur gefunden. Tatsächlich ist es so, dass es auf atomarer Ebene würfelförmig dann geworden ist, beziehungsweise auch dann hinterher.
Aus Würfelatomen?
Also die würfelförmig sich anordnen. Eis ist bisher sechseckig anscheinend. Wenn Wasser gefriert, wird es sechseckig, hat Kepler schon gewusst. Und ausgerechnet ein Nazi-Wissenschaftler hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat zum ersten Mal würfelförmiges Eis gesehen, aber es ist bisher nicht wieder gelungen, das irgendwie so herzustellen, dass man es tatsächlich auch vermessen konnte. Und das haben die Chinesen jetzt tatsächlich geschafft. Die haben würfelförmiges Eis genommen, also Eis oder Wasser so gefrieren lassen, dass es nicht sechseckig, sondern viereckig wird. Und das haben sie auch vermessen. Und jetzt hört mein Verständnis auf. Also ich habe mehrfach den Artikel gelesen. Ich habe sogar in dieses Paper reingeguckt und ich habe aber nicht, ich bin zu dumm für solche Sachen. Ja, aber ich fand das ganz interessant, dass Eiswürfel jetzt auch physikalisch hergestellt werden können und nicht in einer Eiswürfelmaschine wie sonst.
Also Festkörperphysik ist hinterhältig, das kann ich auch nicht. Also da das ganze Kristallstrukturen und so weiter. Also das, da musst du wen anderen fragen.
Das war jetzt der Sendungstitel, ich schreibe das gerade auf. Festkörperphysik ist hinterhältig.
Sehr schön. Ja, ist sie auch, ja. Also.
Damit sind wir am Ende und kommen zur Werbung.
Ja, ich komme wieder mal nach Deutschland. Nach Ostern wird es hoffentlich einen Science-Busters-Auftritt in Passau geben. Also gerade noch in Deutschland, aber Deutschland und Passau ist schön. Also ja, selbst
ich hatte meinen Job in Österreich, kurz hinter Braunau, interessanterweise.
Ja.
Und bin dafür nach Passau gefahren, um da zu übernachten, weil es in einem Tag nicht zu schaffen war, bis kurz hinter Braunau zu kommen.
Ja, aber Passau ist sehr, sehr schön. Also wenn ihr in der Nähe seid, dann schaut da hin. In Passau treten wir auf am 14. April und danach wieder in Österreich, nämlich am 16. und 17.
Na Mensch.
April in Graz und in Linz.
Ja, aber das ist doch super. Dann kann man am 14. würde ich jetzt nicht nach Passau kommen, sondern am 14. gucke ich mir den Juice-Start an. Danach
13. fahre ich, guckst du dir an.
Am 13. dann, das ist ja stimmt, das ist am 13. Na, dann gucke ich mir den dann an, dann komme ich am 14. nach Passau, nehme dann noch die beiden Auftritte in Österreich mit, um am 18. in Zürich mir den ein oder anderen Raumfahrhandschuh zu ersteigern.
Genau, und wenn du ganz lange brauchst, dann kannst du noch irgendwie bis 28. bleiben, weil da treten wir nämlich in Dornbirn auf, was in Vorarlberg ist, an der Grenze zur Schweiz.
Das wäre super. Gibt es da Campingplätze?
Natürlich gibt es da Campingplätze am Bodensee. Also Dornbirn ist nicht am Bodensee, aber in Vorarlberg ist quasi alles am Bodensee. Das ist so ein kleines Bundesland.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.